Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 110 Kilometer, die mittlerweile achte, wie wir gerade eben festgestellt haben, und die letzte in diesem Jahr. Genau, wir freuen uns, dass wir zu diesem Anlass auch Martina Forster hier als Gästin begrüßen dürfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich sehr.
Wir freuen uns auch. Du bist Gemeindereferentin und arbeitest ja an zwei besonderen und, wie ich finde, auch sehr spannenden Orten. Du bist Gefängnisseelsorgerin in Uelzen und arbeitest als Klinikseelsorgerin in Lüneburg.
Das ist richtig, genau, mit jeweils einer halben Stelle.
Genau. Ja, das wäre sonst ein bisschen viel, glaube ich. Ja, bevor wir das vielleicht näher einführen oder ausführen, genau, ein paar einfache Fragen, die wir vorbereitet haben, so zum Einstieg.
Na, ich hoffe einfach.
Es sind gar keine Fragen, sondern ein Assoziationsspiel. Das heißt, ich habe Begriffe mitgebracht und du guckst einfach, welches erste Wort dir einfällt, wenn du diesen Begriff hörst.
Okay.
Der erste Begriff ist Winter.
Winter. Winterruhe.
Oh, Winterruhe, okay. Lüneburg.
Schönste Stadt der Welt.
Okay. Weihnachten.
Ja, Weihnachten. Weihnachten ist schön, aber auch schwer.
Freiheit.
Freiheit findet sich manchmal dort, wo man sie nicht vermutet.
Klinik.
Poetisch.
Klinik. Hochprofessionell, hoffentlich sehr menschlich. Zurzeit ein sehr verwundeter Ort.
Meinst du zurzeit wegen der Corona-Pandemie?
Ja.
Ja. Und als letztes das Wort Kirche.
Kirche ist sehr vielfältig.
Ja. Vielfalt ist doch eine schöne Assoziation.
Genau. Sehr schön.
Ja, dann können wir starten. Unser Podcast, der heißt ja 110 Kilometer und dann weiter ein Podcast über das Verbundensein.
Ja.
Wir denken nämlich, dass das was ganz Wichtiges ist, das Verbundensein, Verbundenheit. Und als wir überlegt haben, wen laden wir ein, dann bist du mir mit als erstes eingefallen, weil ich finde, die Orte, an denen du bist, das sind besondere Orte und auch besondere Orte im Blick auf das Verbundensein. Vielleicht hast du da ein paar Gedanken zu dem, was Verbundenheit vielleicht für dich bedeutet und konkret auch in deiner Arbeit, wo du sie erlebst, wo sie vielleicht auch fehlt, wo sie schwer ist. Ja, was bedeutet eigentlich Verbundensein in der Klinik, im Gefängnis?
Ja, also ich bin dann aber auch gespannt, warum ich dir eingefallen bin oder diese beiden Orte. Also, wenn ich überlege, Verbundenheit bezogen auf meine Arbeit, bleib jetzt erstmal im Gefängniskontext, dann ist das Erste, was mir einfällt, und auch gerade nach so einem Tag wie heute, also ich war schon im Gefängnis heute Morgen, dann bin ich dort verbunden mit ganz vielen Menschen, die dort arbeiten, mit diesen Mitarbeitenden, mit denen, die im allgemeinen Vollzugsdienst arbeiten, in den Fachdiensten, im Sozialdienst, der Kollegin im psychologischen Dienst. Ich fühle mich verbunden mit der Anstaltsleitung. Also es gibt ein hohes Maß an Verbundenheit mit denen, die dort ihren Dienst tun. Als ich angefangen habe, das ist jetzt 10 Jahre her, war ich zuerst ein bisschen befremdet. Das ist so wirklich üblich, wenn du durch die Anstalt gehst und triffst Kollegen, ob jetzt in Uniform oder in Zivil, man gibt sich die Hand. Also ich habe am Anfang gedacht, krass, wie oft wird sich hier die Hand gegeben? Ne? Also ich kannte das so. Na, sonst nicht unbedingt so. Aber das war so der Ausdruck von, wir stehen hier zusammen. Also sich das immer wieder zu vergewissern, wir halten hier zusammen. Und wir müssen uns auch aufeinander verlassen können. Ist ganz schönes Symbol. Das ist natürlich leider jetzt in der Corona-Zeit weggefallen, kommt jetzt so langsam wieder. Aber die Verbundenheit ist nicht weggefallen, die ist immer noch da. Und das ist etwas, was mich sehr berührt. Also ich kann ja immer so ein bisschen auch kleine Geschichten erzählen, sodass man trotzdem nicht weiß, um wen es geht. Heute Vormittag mit Mitarbeitenden dort überlegt, wie wir einem Inhaftierten eine wirklich traurige Nachricht überbringen können, die wir erfahren haben, die er wissen muss. Aber wie können wir das so machen, dass wir ihn gut auffangen können. Und das haben wir in einem kleinen Kreis mit 4 Leuten überlegt. Und sowas berührt mich schon sehr. Also das ist so das Erste, was mir einfällt zur Verbundenheit.
Das klingt nach ganz viel Vielfalt, finde ich. Ja. Also nach so einem vielfältigen Team, ganz viele Perspektiven, die da miteinander verbunden werden in dieser Arbeit. Ja. Du bist da ja erstmal so auch ne, nur eine Perspektive, so die kirchliche, seelsorgliche Perspektive. Und dann kommen noch ganz viele dazu. Ja. So.
Und ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, für die ich sehr dankbar bin. Ja. Das ist in der Klinik auch so. Das ist da schon auch so. Und das andere, jetzt muss ich mal versuchen, dass ich das irgendwie halbwegs gut sage, ohne dass es irgendwie fromm oder kitschig klingt. Wenn ich im Gefängnis arbeite und auch in der Klinik, dann merke ich, ich muss mich noch mal mehr verbinden mit Gott. Also weil ich nie weiß, was der Tag mir bringt. Wenn ich auf die Intensivstation gehe oder in ein Patientenzimmer gerufen werde, ich weiß nicht, was da auszuhalten ist. Und dann merke ich schon, das kann ich eigentlich nicht alleine. Also ich brauche da eine gute Verbindung, brauche da wirklich eine gute Verbindung. Und das merke ich, dass für mich, das ist nur für mich, das ist stärker fast noch, als ich es in Gemeinde notwendig erachtet habe, mich gut zu verbinden.
Es geht um Existenzen, ne? Es geht ja wirklich dann auch an die Grenzen des Menschen.
Ja.
Das ist ja auch. Mich hat das gerade total berührt, wie du das formuliert hast. Und trotzdem, mir begegnen ja super viele Menschen auch, die sagen würden, ja, um bei den Menschen zu sein, um für sie da auch da zu sein, ne? Brauche ich jetzt keinen Glauben oder, ne? Also die auch, ich sag jetzt mal, mit einem atheistischen Hintergrund oder so, oder mit einem humanistischen Weltbild auch gut zurechtkommen. So, ne? Da würde mich echt interessieren, so was macht das für dich, was macht für dich den Unterschied, den Ausschlag aus, dass du sagst, mit Gott verbunden sein, das ist etwas, das brauche ich, ne? Und das tut mir gut.
Ich würde das jetzt auch anderen Menschen nicht absprechen wollen. Ne? Also das glaube ich ganz sicher, dass andere das auch mit anderen Verbindungen für sich gut hinbekommen. Ich merke, dass es mir eine Offenheit gibt. Also wenn ein Inhaftierter zu mir zum Gespräch kommt oder wenn es eine schwierige Situation ist, ich gestalte im Klinikum eine Trauerfeier für die Kollegen dort, weil eine Mitarbeiterin plötzlich verstorben ist, dann hilft es mir, das schon gut mit meiner Kompetenz vorzubereiten und in einer guten Art und Weise da präsent zu sein, aber auch nicht nur auf mich zu vertrauen. Also mir hilft das auch. Ich gebe meins, so gut ich kann, und darauf zu vertrauen, dass aber noch jemand anders mittut. Also ich fände es ein bisschen schwer, wenn ich so denken müsste, das muss ich jetzt irgendwie alles aus mir hinkriegen.
Es hängt nicht alles an dir fest, ne? Ja, also es ist nicht leichter. Alles auf deinen Schultern.
Genau.
Das ist, das kann ich gut verstehen. Ich war ja 2016, war das, glaube ich, also auf jeden Fall in meinem Studium, im Praktikum bei dir.
Das war eine schöne Zeit.
Auf jeden Fall, deshalb bin ich auch auf dich gekommen.
Ja.
Denn die meisten waren nur in der Gemeinde und ich durfte mit dir auch ins Gefängnis.
Na, du warst so mutig mitzukommen.
Erleben. Also das war für mich, ich glaube, mit die bewegendsten Gottesdienste, die ich überhaupt gefeiert habe. Ich habe das echt, also auch im Nachhinein gibt es oft Momente, wo ich da noch dran denke. Also sowohl die Form, wie du dort gearbeitet hast, genau, die Begegnung mit den anderen KollegInnen, mit den Menschen in der JVA, aber gerade auch die Gottesdienste, haben mich schon sehr berührt. Und ich habe ja sogar mein Liturgieprojekt damals dann da gemacht. Ja, und was mich berührt hat, war vor allem, genau, also wirklich, welche Relevanz auf einmal Gebete hatten. Und wie der Ort und die Menschen, die Gebete gesprochen hat, einen Unterschied gemacht haben in der Relevanz auch. Und Vielfalt als Stichwort. Ich weiß nicht, gibt es mittlerweile einen Imam? Oder überhaupt muslimische Seelsorge in Bützen?
Es gibt einen muslimischen Seelsorger, der ab und an kommt.
Okay. Ich glaube, damals war das noch nicht so, oder nicht so stark.
Genau.
Und dann war das total schön, weil in dem Gottesdienst, den du als katholische Seelsorgerin gemacht hast, dann sich auch die muslimischen Inhaftierten mit eingebracht haben und Suren rezitiert haben oder genau irgendwie auch was von ihrer Spiritualität damit einfließen lassen haben und du dafür auch Raum gegeben hast. Und das war für mich sowas, wo ich gedacht habe, wo an anderen kirchlichen Orten gibt es das in dieser Art und Weise? Dass Community, ne, also dass Gemeinde interreligiös ist und wir nicht nur für irgendwelche Rituale und Gedenktage interreligiös zusammenkommen, sondern wirklich aus dem Leben heraus, weil, ne, also gezwungenermaßen ja dort Menschen zusammenleben, das finde ich, muss man ja auch beachten, aber trotzdem aus dem Leben dort von diesem konkreten Ort heraus die Spiritualität und der Gottesdienst geformt wird und dann eben anders ist als der Gottesdienst in der Nachbargemeinde. So.
Ich glaube, das ist für mich das mit der Freiheit, die sich finden lässt an Orten, wo du sie nicht vermutest. Diesbezüglich haben wir eine große Freiheit oder genau, können in großer Freiheit Gottesdienst gestalten. Und das ist für mich immer eins der schönsten Dinge, die ich da machen darf.
Obwohl Freiheit nicht das erste Wort ist, was man erstmal mit Gefängnis assoziiert. Ja.
Ja. Aber es gibt es auch. Also ich hatte auch mal eine Begleitung eines Inhaftierten, der lebenslänglich hatte. Der war schon viele, viele Jahre im Gefängnis, nicht bei uns, sondern auch davor in anderen Knästen, der mal gesagt hat, er hat im Gefängnis erfahren, wie unfrei er draußen war.
So eine Deutung auch, ne? Irgendwie zu haben, ja, diese Perspektive. Magst du einmal erzählen, gibt es sowas wie einen Alltag bei dir, bei der Arbeit? Also vielleicht bleiben wir erstmal beim Gefängnis und gehen dann nochmal zur Klinik. Oder gibt es gar keinen Alltag?
Doch, gibt es schon. Also schon, mit zwei halben Stellen ist es sowieso so, dass ich versuche relativ konsequent, einen Tag bin ich im Krankenhaus, den nächsten Tag im Gefängnis, also damit ich selber damit irgendwie ganz gut zur Rande komme. Und so, wenn ich ins Gefängnis fahre, dann geht mein Alltag schon mal damit los, dass ich das schon mal sehr bewusst tun muss, ich muss einen Gürtel in die Hose ziehen. Also ohne Gürtel brauche ich da nicht hinfahren. Also weil an den Gürtel kommt der Schlüssel und der Notrufpieper. Also ich muss das richtig auf dem Zettel haben. Ne? Und dann habe ich im Gefängnis fest vereinbarte Termine, Gesprächstermine, Einzelgespräche. Ich habe Gruppen, die ich anbiete. Den Chor gibt es immer noch. Mit wechselnder Besetzung. Ja, mit unterschiedlichen Sängern und Musikern, die so mitmachen. Genau, aber eigentlich, das Eigentliche passiert zwischendurch unverhofft. Also, dass sich Angehörige melden oder dass Kollegen mich ansprechen und sagen, kannst du mal nach dem gucken? Oder ich gehe durch die Anstalt. Also das mache ich einfach auch total gerne, dass ich einfach durchgehe und gucke, wem begegne ich. Wo ergeben sich Gespräche mit Inhaftierten oder eben auch mit Mitarbeitenden?
Und das für mich gar jetzt nicht so klar. Als jemand, der noch nie irgendwie im Gefängnis dabei war. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Ich habe auch mal ein Praktikum, ne, in der Klinik auch machen dürfen im Rahmen des Studiums oder so. Und da ist es ja, also, ne, man hat die Türen, man geht zu den Patienten oder Patientinnen auch rein, begrüßt sie und so. Ne? Wie funktioniert das im Gefängnis? Also das stelle ich mir doch nochmal anders vor, oder? Also vielleicht auch nur naiv.
Naja, also wenn Inhaftierte mich sprechen wollen, dann können sie das signalisieren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Sie können schlichtweg einen Antrag schreiben. Sie können mir das aber nach dem Gottesdienst oder auf dem Flur sagen oder eben über Kollegen, die da arbeiten und Kolleginnen. Also das geht relativ unkompliziert. Das glaube ich, was ich so mache und am Anfang gemacht habe und bis heute, dass ich mir immer klar mache, also ich arbeite da in einem anderen System und das funktioniert auch, wenn ich nicht da bin. Also auch die Klinik funktioniert ohne Seelsorge. Das Gefängnis funktioniert ohne Seelsorge. Und dann ist immer die Frage, wer bin ich hier? Was ist hier meine Rolle? Was ist mein Auftrag? Was brauchen die Menschen, die mir da begegnen? Und ich finde das eine ganz, ich habe das als sehr heilsame Erfahrung erlebt, dass es erstmal so keine großen Klarheiten gibt. Es gibt wenig Rollenzuschreibungen. Mhm. Und eigentlich, wenn man es jetzt ernst nimmt, bin ich unwichtig. Mhm. Also sich auch nicht immer so wichtig nehmen. Also ich glaube, dass manchmal wir dazu neigen, zu glauben, wir sind so ganz wichtig in dem, was wir tun. Mhm. Also im gemeindlichen Kontext oder auch anderswo.
Obwohl das auch langsam bröckelt, glaube ich. Ja. Also das langsam klar wird, okay, vielleicht aber mit den Austrittszahlen und so.
Ja, ja, aber ich glaube, dieses aber Denken ist immer noch so da. Ne? Also ich habe immer gesagt, das, was ich im Gefängnis gelernt habe und immer noch lerne und in der Klinik auch, ist Demut. Demut, also sich nicht so wichtig nehmen. Und gleichzeitig aber, wenn ich dann im Gespräch bin und ob jetzt am Patientenbett oder mit einem Inhaftierten, in dem Moment bin ich hoffentlich gut präsent und dann sehr, sehr wichtig.
Mhm. Punktuell.
Punktuell, punktuell, mhm. Genau.
Ja, das heißt, diese Frage, die du gestellt hast, was ist eigentlich meine Rolle? Ne? Wer bin ich in diesen Systemen, die auch ohne mich funktionieren? Mhm. Oder ja, auch diese Frage, warum ist Kirche eigentlich in Klinik, in Gefängnis? Würdest du sagen, die Antwort auf diese Fragen zeigt sich dann immer in konkreten Situationen? Oder hast du da so eine Antwort auch für dich, wo du sagst, warum ist es wichtig, dass Kirche in Klinik ist, im Gefängnis ist? Und was ist da dann die Rolle von dir als Seelsorgerin? Oder würdest du sagen, dass so eine Facette, die zeigt sich halt immer wieder unterschiedlich? Oder gibt es schon so ein oder zwei Sachen, wo du sagst, das ist irgendwie die Motivation oder ein Grund?
Also ich glaube ja schon, dass es wichtig ist, natürlich, dass es Seelsorgerinnen und Seelsorger in Kliniken, in Gefängnissen, in anderen Fremdsystemen, ich glaube auch in Schulen, könnte man jetzt noch weiter ausführen, gibt. Nur ebenso dieses, so zu wissen, die funktionieren auch ohne mich. Also dafür brauchen die mich nicht. Das machen die schon gut. Sondern so nochmal so zu gucken, mit uns oder hoffentlich kann noch mal was anderes da sein und können noch mal andere Gespräche stattfinden. So. Aber ja, also es funktioniert ohne mich und trotzdem bin ich hoffentlich doch gut, eigentlich schon auch wichtig.
Ja, ja? Ja. Und merkst du, dass du Teil der Systeme bist?
Ja, also in Uelzen merke ich das auf alle Fälle. Da bin ich jetzt schon lange. Seit 10 Jahren, da kenne ich viele, da kenne ich auch viele Inhaftierte, viele, die da arbeiten. Ja. Klinik ist einfach ein viel, viel, viel größerer Komplex, aber auch da ist das jetzt schon nach 4 Jahren so, dass ich auch viele der Mitarbeitenden kenne und manches von deren Geschichte oder eben sich so langsam rumspricht, dass so klar ist, ja, wir können auch als Mitarbeiterin zur Seelsorge mal gehen und erzählen, wenn wir was auf dem Herzen haben.
War das gar nicht so selbstverständlich?
Das ist in der Klinik ist das. Nee. Bin neulich auf eine Station gekommen und gehe ins Stationszimmer. Das mache ich dann immer so und frage, wie es so geht und ob ich irgendwo, ob es vielleicht Patienten, Patientinnen gibt, wo sie denken, die könnten jetzt ein Gespräch brauchen. Und dann war da gerade irgendwie so ein bisschen Land unter und dann sagt die eine Pflegerin: Oh Martina, wir machen das aber auch verkehrt. Und ich sage, was macht ihr denn verkehrt? Wir schicken dich immer in die Patientenzimmer, du sollst jetzt immer bei uns bleiben. Oh, hier, so, ne? Ja. Genau. Und dann haben wir kurz, da ist ja immer wenig Zeit, kurz geredet.
Aber wie gut, vielleicht kann das ja eine Selbstverständlichkeit werden.
So, ne? Ich glaube, sowas also, wächst.
Dass das eingeübt wird.
Genau, das wächst.
Oder wächst.
Ja.
Hast du denn auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es überfordernd wird, dann auch so keine feste Rolle zu haben oder dann eben zu merken, dass die Verbindung noch nicht so da ist und dann mit dieser Frage auch, ne, wer bin ich hier und was ist mein Beitrag, vielleicht auch ja, dieses Gefühl von Überflüssigkeit, sich dem ein bisschen ausgesetzt zu fühlen?
Ich glaube, das muss man muss das aushalten. Ich muss das aushalten. Und
das heißt, es gehört auch dazu.
Das gehört auch dazu. Manchmal erlebe ich im Kontext von Gefängnisseelsorge Kollegen, die das nicht gut können. Also die mehr diese feste Rolle brauchen. Also du fängst irgendwo neu an und dann ist schon völlig klar, also ich sage jetzt mal beispielhaft, und dann fängst du an in Gemeinde und dann musst du aber mit dem Kommunionkurs beginnen, meinethalben, und dann sind Gremiensitzungen, da gehst du hin, und das ist ja auch ein Gerüst erstmal. Und wenn das erstmal, wenn das gar nicht ist und wenn du selber guckst, also das musst du aushalten können.
Es kann Sicherheit geben, und wenn es dann nicht da ist, dann genau, ist so eine große Weite da. Wir nehmen ja die Dezemberfolge auf. Und zum Dezember gehört natürlich auch die Adventszeit und Weihnachten. Und ich glaube, es wird immer mehr auch angefragt, inwieweit jetzt Weihnachten Familienfest ist, weil einfach auch Familien anders gedacht werden. Und klar wird, es gibt nicht die eine Hetero-Familie, sondern Menschen leben Familie auch ganz unterschiedlich oder feiern auch mit Freundinnen und in anderen Konstellationen Weihnachten. Aber gerade auch in der Klinik, und ja auch Gefängnis, aber auch in der Klinik, da sind ja Menschen und feiern ganz anders Weihnachten, auch so, wie sie es nicht geplant haben. Was bedeutet das? Also Weihnachten in der Klinik. Macht ihr euch da Gedanken? Macht sich das ganze Haus Gedanken? Ja, wie, vielleicht auch diese Frage, wie kann in der Klinik Weihnachten werden?
Also wir machen uns da natürlich Gedanken, und ich glaube auch viele, die da arbeiten. Das fängt damit wirklich an, mag man jetzt für nicht so wichtig erachten, aber so, Stationen werden geschmückt. Ne? Ja. Also klar, dann stehen da okay, Plastiktannenbäume, die aber ganz passabel aussehen wegen Brandschutz. oder es werden Zweige an die Zimmer gehängt. Also das nehme ich wahr, dass sich da Stationen viel Gedanken machen. Wir von der Seelsorge gehen an Weihnachten wirklich zu jedem Patient, zu jeder Patientin. Das haben wir in Corona-Zeiten auch nochmal angefangen, als kein Weihnachtsgottesdienst geben konnte, mit einem Weihnachtsgruß, wo hinten ein Lied drauf ist, und überbringen zumindest, so es irgendwie geht, so einen kleinen Weihnachtssegen. Ja, das machen wir, und ich bin gespannt, in diesem Jahr könnten wir bei uns im Raum der Stille, den wir da haben, Gottesdienst feiern und anbieten, aber eben, weil der natürlich jetzt auch nicht immens groß ist, wäre da eine Teilnehmerbeschränkung. Da war uns nicht sicher, ob die nicht zu gering ist, und das Gefühl zu haben, gerade an Weihnachten dann jemanden, weil es dann der 25. Teilnehmer ist, wegschicken zu müssen, das fanden wir irgendwie nicht gut. Und haben dann überlegt, wie wäre das, wenn wir eine weihnachtliche Andacht im Klinikfoyer machen würden. Das ist ein riesengroßer Raum, da passen viele rein, der ist ganz hoch. Und haben dann die Klinikleitung angesprochen, die das sehr begrüßt, und das werden wir machen.
Ach, wie schön.
Am 24. Ja. Genau. Also was Kurzes, vielleicht mit Posaunen vor der Tür und mit der Möglichkeit, dass Mitarbeitende kurz vorbeigehuscht kommen können und dann wieder zum Dienst gehen, also so. Und dass wir Patienten im Rollstuhl dahin fahren oder die Patientin untergehakt begleiten.
Ja. Und so ein Foyer, ich habe gerade so gedacht, hat vielleicht auch was Stallhaftes.
Ich, absolut. Also, und ich stelle mir Kommen und Gehen vor, so wie das im Stall war.
Genau.
Ja.
Genau,
aber um neue Formen zu finden, muss man sich manchmal von alten Räumen auch lösen. Ne? Das ist ja, wenn man immer nur an seine Meditationsräume oder sowas denkt, ne? Die gibt es ja in Schule genauso. Manchmal ist das einfach nicht der Rahmen, nicht der Raum. Ne?
Und die Frage ist ja auch, was ist uns wichtig? Also ist es uns wichtig in dem Raum der Stille, so schön der vielleicht auch ist oder so?
Und dann sind wir abgeschlossen.
Genau, dann sind wir abgeschlossen, und da hängt dann aber ein Kreuz und so. Oder ist es uns wichtig, dass wir halt niemanden die Tür verschließen müssen? Also so die Frage.
Und dass da Weihnachten ist, ne? Ich bin sehr gespannt und freue mich einfach sehr, dass die Betriebsleitung das sehr schnell für sehr gut befunden hat und gesagt hat, machen.
Ja.
Sehr schön. Und jetzt muss ich nochmal fragen, im Gefängnis, wie ist das da? Kannst du überhaupt beides dann feiern an Weihnachten?
Reicht die Zeit? Dieses Jahr Weihnachten werde ich erst im Gefängnis Gottesdienst machen und dann in die Klinik fahren. Das geht, von der Zeit her geht das.
Nein.
Das geht. Weihnachten im Gefängnis ist also für viele schwer, ne? Weil dann, auch wenn das nicht mehr vielleicht so ein familiäres Fest ist, aber es ist immer verbunden mit den Erfahrungen, und es ist verbunden mit dem, ich bin da jetzt nicht. Man könnte jetzt so denken, dass der Weihnachtsgottesdienst im Gefängnis der bestbesuchteste ist. Das ist er eher nicht, weil es dann, glaube ich, auch viele Inhaftierte gibt, die sagen, ich will mich dem auch nicht so aussetzen und habe vielleicht auch die Sorge, ich bin dann zu gerührt. Und sich gerührt als Mann vor anderen Männern zeigen in diesem Kontext ist auch nicht unbedingt einfach. Also wir haben einen Weihnachtsgottesdienst, vielleicht kommen ein paar Musiker von draußen, die einfach das mit uns feiern. Mhm. Genau.
Als ich gefragt habe, Weihnachten, was sind da deine Assoziationen, hast du ja auch gesagt, schön, ja, aber auch schwer.
Es ist
das
auch
ist
schwer.
Ja dann das, genau, genau. Das Schwere auch, genau, was da. Genau. Mhm.
Ja, aber auch da gehen wir von Zelle zu Zelle mit einer Weihnachtstüte. Mhm. Eine Überraschung. Wir haben vor Corona immer eine große Weihnachtsfeier gehabt, wo die inhaftierten Angehörige haben einladen können in der Turnhalle mit großem Tannenbaum. Der Chor hat dann gesungen, wir haben Weihnachtslieder geübt. Ein Inhaftierter war der Weihnachtsmann im Kostüm. Also so. Ja, das geht dieses Jahr noch nicht. Ich hoffe sehr, dass wir das dann nächstes Jahr wieder machen können.
Wegen den Corona.
Ja. Das hat für mich auch den Geschmack von Weihnachten. Ne? Dieses also Angehörige auch wieder zusammenzubringen, zumindest für diesen einen Tag. Ne? Also
genau.
Auch in besonderer Weise. Ja, schön.
Ich habe es, glaube ich, nicht mehr miterlebt in meinem Praktikum bei dir, aber weiß, wir haben das organisiert, dieses Vater-Kinder-Treffen. Das hat auch in der Turnhalle dann
auch stattgefunden. Auch in der Turnhalle, genau.
Ja, und das, finde ich, ist ja auch so eine Verbindungsarbeit. Ne? Mhm. Also was, ja, wie können eigentlich Verbindungen dann gehalten werden? Also das, finde ich, ist so eine ganz wichtige Frage, die ich mir stelle, die jetzt nicht viel im Kontext mit Knast und Gefängnis und so zu tun hat, aber trotzdem ist das so eine meiner ersten Fragen. Wenn ich daran denke, frage ich mich, und wie bleiben Freundschaften, Familien und so diese Verbindungen eigentlich erhalten? Können die erhalten werden? Ja.
Das ist sehr unterschiedlich. Ne?
Aber ist das Teil deiner Arbeit?
Also da, wo es möglich ist, versuche ich das schon, also über, ich habe eben auch Kontakte mit Angehörigen und Zugehörigen. Manchmal gibt es das auch, dass Inhaftierte fragen, wie sie denn wieder in Kontakt treten können, dann war da schon lange Funkstille, so, das gibt es auch häufig. Und manchmal muss ich mich auf die Seite auch von Angehörigen schlagen und so sagen, naja, so einfach ist das aber auch nicht. Also nach viel Mist, den einer gemacht hat, dann zu glauben, das geht so einfach. Also, dass das auch Vertrauensbruch auch schwere und harte und ausdauernde Arbeit braucht, um wieder anknüpfen zu können, vielleicht.
Du hattest ja schon so ein bisschen auch erzählt, ne, wie das funktioniert so mit der Beziehung zu den Insassen oder auch zu den Patientinnen. Wie würdest du das beschreiben? Also weil wir hatten letzte Folge beispielsweise auch schon mit Ingo Lang darüber geredet, dass ja heutzutage Beziehungen noch viel von Auf- und Abbrüchen auch gekennzeichnet sind. Ne? Gerade im Gefängnis oder eben auch in der Klinik stelle ich mir auch vor, dass das ja jetzt kurze Momente sind, in denen man Beziehungen aufbauen kann. Genau, es ist eine andere Form, glaube ich, auch von Beziehung als die lang anhaltende. Ne? Wie ist das für dich? Wie funktioniert das? Musst du da auch nochmal für dich irgendwie einen besonderen Umgang dann auch finden immer wieder? Oder ist das,
ich weiß es nicht ganz genau, Manuel, ob ich es richtig verstanden habe. Meinst du, dass ich so viele verschiedene Kontakte da habe? Oder? Ah, okay.
Ja, auch.
Wahrscheinlich im Vergleich auch zur Gemeinde, wo es ja teilweise, genau. Ich weiß nicht, ob es auch immer noch so ist, aber ne, so das Kind, was getauft wird, dann Erstkommunion, Messdienerin und so. Und teilweise gibt es dann Gemeindereferenten, die haben ein Kind von der Geburt.
Wobei Gemeinde, das muss man ja auch relativieren mittlerweile, ne? Ist ja auch nicht mehr so kontinuierlich. Ne?
Aber wenn ich so überlege, dann gibt es diese Erzählung von Menschen, die sagen,
das hatte ich.
Ich habe Kinder begleitet von der Taufe bis ins Studium oder bis zur Hochzeit oder alle Sakramente. Narrative. Das hattest du auch, du hast ja auch in der Gemeinde gearbeitet.
Ich war ja 29 Jahre in der Gemeinde, also richtig lange, ne? Das kenne ich schon auch und das ist eigentlich auch was ganz Wunderbares. Das Schöne ist, dass mir natürlich jetzt in der Klinik manche wieder begegnen. Also der Arzt auf der Intensivstation, der Kind im Zeltlager war. Das ist cool.
Weil du in derselben Stadt gewesen bist. Da zeigen sich die Überschneidungen. Genau. Die Menschen, die in der Gemeinde sind, haben natürlich auch andere Orte.
Ja. Aber natürlich, ich habe an beiden Orten viele Einzelkontakte, manchmal zwei, drei Gespräche, manchmal nur ein Gespräch. Ich habe das manchmal, dass natürlich Inhaftierte auch wiederkommen, also wieder inhaftiert werden. Dann ist das ehrlicherweise so, dass ich oft den Namen nicht weiß. Also das, ich kann mir nicht alle Namen merken, aber das kommt dann schnell wieder. Oder ich treffe manchmal auch draußen beim Einkaufen oder in der Stadt.
Ist das komisch? Sorry, wenn ich so blöd frage, aber.
Nein, für mich nicht. Für mich nicht. Ich gucke dann sehr, sehr vorsichtig, ob sie möchten, dass sie erkannt werden, dass ich sie kenne. Ne? Und dann gibt es welche, die brüllen dann schon über den Hof, Frau Pastorin, und freuen sich ein Loch in der Mütze. Und dann gibt es aber auch den anderen, der steht vor mir in der Schlange am Supermarkt und guckt weg und ich weiß, ich bin ein Teil der Welt, an die er nicht erinnert werden möchte. Das ist doch total in Ordnung. Total in Ordnung.
Bei dem Wort die Welt, an die er nicht erinnert werden möchte, du arbeitest ja in zwei Systemen, die total wichtig sind. Also ich weiß nicht, was unsere Gesellschaft, ne? Also das sind ja schon wichtige Orte. Und gleichzeitig auch die in der Kritik stehen. Ne? Also wir hatten ja gerade in der Corona-Zeit, ne, Pflege unterbezahlt und keine Wertschätzung. Dann gab es diesen Applaus, wo dann auch wieder gesagt wurde, ne, was ist denn dann die Folge von dem Applaus und wie zeigt sich Wertschätzung gegenüber Pflegekräften, aber auch, ne, insgesamt dieses System Krankenhaus und die Frage von Wirtschaft oder Menschlichkeit. Aber auch, also hier in Hannover gibt es eines der größten Abschiebegefängnisse, das ist ja auch ein Gefängnis, ein besonderes, wo ja auch die Frage ist, ne, ist das gerecht, ungerecht, wo es auch viele Kritikpunkte gibt. Wie gehst du damit um? Also, dass du auch in Systemen bist, die ja auch angefragt werden in ihren Strukturen. Oder sagst du, vielleicht, wie gehst du damit um?
Also für mich, sage ich mal so, ich arbeite an zwei Orten, an denen erstmal keiner freiwillig gerne ist. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja gut, Krankenhaus, wenn dir geholfen wird, du ein Kind zur Welt bringst, dann ist das schon ein guter Ort. Ne? Aber eigentlich will da erstmal keiner sein und im Gefängnis schon gleich gar nicht. Und es gibt viele Sachen, die in unserem Betreiben vom Vollzug durchaus verändert werden müssten. Und ich glaube, dafür ist es immer gut, dass wir vernetzt sind, also auch bundesweit vernetzt sind, der Klinikseelsorgenden, da gibt es Vernetzungen, aber auch der Gefängnisseelsorgenden, um auf solche Missstände aus unserer Sicht auch hinzuweisen. Also auch sowas wie politische Arbeit zu betreiben. Ja? Diejenigen, die aber in diesen Systemen arbeiten, und ich sag mal, für die Kollegen im Vollzug hat niemand geklatscht. Die sind genauso systemrelevant. Die fallen noch mehr, finde ich, in der Öffentlichkeit so aus dem Blick. Die können erstmal nichts dafür, dass manches anders gemacht werden müsste. Also wie die Frage von Ersatzfreiheitsstrafen zum Beispiel. Ne? Wie sinnvoll ist das denn, bitte? Nee, gar nicht. Also so.
Es sind strukturelle Probleme und nicht die einzelnen Individuen,
die da arbeiten. Aber die müssen, glaube ich, auf anderen Ebenen angegangen werden. Und dafür, glaube ich, ist es einfach gut, dass es diese Konferenzen und Vertretungen gibt, die die Erfahrungen, die Seelsorger an diesen Orten und Seelsorgerinnen machen, auch bündeln und nochmal an den jeweiligen Stellen und den Kontakten, ob das mit dem Justizministerium ist, da auch zur Sprache bringen.
Ja.
Also da brauchen wir gute Lobbyarbeit.
Das ist ja gut zu wissen, dass ihr vernetzt seid. So, ne?
Und
dass das, weil ihr habt da ja auch die Chance, ganz viel wahrzunehmen.
Ja.
So. Und genau, das dann auch irgendwie genau da sprachfähig zu werden.
Genau.
Auch kritisch. Ja, das.
Mir kam so der Gedanke gerade, also mit Gemeinde ist man ja eigentlich auch meistens in einem System, was jetzt irgendwie nicht, also sehr angefragt ist auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite eben, ja, wo ich häufig die Frage auch irgendwie bekomme, so, ja, warum machst du das überhaupt so? Ne? Also, das ist ja auch nicht immer so. Hast du von Anfang an da in Klinik oder in Kategorialseelsorge im weitesten Sinne vielleicht gehen wollen?
Nee, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Also Ich habe ja Religionspädagogik studiert und komme wirklich so wie viele andere auch in unserer Berufsgruppe schon so aus dieser früher so klassischen, ne? Also ich bin in der Gemeinde groß geworden, ich war da sehr engagiert, habe da Jugendarbeit gemacht und so und dann wollte ich das gerne als Beruf machen und für mich war das am Anfang völlig klar, dass ich in Gemeinde arbeiten will und Kategorie habe ich für mich ausgeschlossen. Also ich habe gesagt, nee, da will ich eigentlich gar nicht arbeiten. Und ich habe total gerne in Gemeinde gearbeitet und ich finde es auch nach wie vor ein ganz spannendes Feld. Also gar keine Frage, wo sich schon vieles ja auch verändert. Und wenn ich so überlege, als ich angefangen habe, ich war Anfang 20, habe dann viel, Zeltlager und sowas gemacht und Sternsinger-Aktion ist sowas Cooles. So, aber dass du dann in diesem Beruf immer wieder auch neue Sachen machen kannst, das finde ich ist großartig. So, und dann kam, ja, ich weiß gar nicht, das war dann so, dann war Gefängnis frei und und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich ja mal gucken. So. Also, ja.
Reine Neugier.
Ein bisschen schon.
Cool.
Und ich würde sagen, heute eine der besten Entscheidungen ever, die ich gemacht habe. Aber es war am Anfang für mich nicht auf dem Zettel. Und deswegen, das ist mir schon auch was Wichtiges, dass im Studium oder in Ausbildung, dass so völlig klar ist, das sind auch Orte, wo du arbeiten kannst.
Und die überhaupt kennenzulernen, so mal mitgenommen zu werden und zu gucken, was bedeutet das eigentlich, als Klinikseelsorgerin unterwegs zu sein.
Ja.
Oder genau, wir waren ja auch in Schule, müssen wir rein. Ja. Ne, also was bedeutet das in diesen anderen Systemen als Gemeinde und Kirche, binnenkirchlich unterwegs zu sein? Ja. Und trotzdem als Kirche da unterwegs zu sein. Ja. 2023, das neue Jahr.
Ja.
Das kommen ja dann nach Weihnachten, also das nächste Fest. Ich glaube nämlich, wir sind leider schon auf der Zielgerade. Genau, die Zeit verfliegt
dann doch. Man kann sich ja hier auch verplaudern mit euch, wie schön. Ja.
Die Zeit vergeht doch ganz schnell. Deshalb 2023, manche schreiben da ja so Jahreswünsche auf, wie das neue Jahr werden soll, was sie sich wünschen. Gibt es so Wünsche, die du mit Blick auf Kirche, Klinik, Knast, die 3 Ks sozusagen, KKK, hast für deine Arbeit oder auch einfach für die Menschen, mit denen du unterwegs bist, wo du so sagst, 2023, es wäre schön, wenn du uns das und das bringst. Oder wenn mit dem Feuerwerk das und das auf die Welt niederregnet.
Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir im Gefängnis, dass wieder mehr offene Arbeit stattfinden kann. Also, dass einfach die Einschränkungen, die durch die Corona-Pandemie notwendig waren, immer mehr verschwinden. Also, dass wir zum Beispiel sowas wie Vater-Kind-Treffen wieder machen können. Das wäre mein größter Wunsch. Und dass wir das hoffentlich wieder hinkriegen und dass die Pause dazwischen, dass das wieder mit Energie losgeht. Für die Klinik würde ich mir einfach wünschen, dass sich doch auch immer wieder Menschen finden und begeistern lassen für die Berufe dort. Also ich mache auch ein bisschen Unterricht an der Pflegeschule. Ich finde, da sind ganz engagierte junge Leute. Das könnten mehr noch sein. Also ich glaube, wir brauchen Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sein wollen.
Ja. Und für das letzte K?
Ach, für das letzte K, du hast dir das gemerkt.
3 Wünsche.
Ja. Schwierig. Da bin ich ein bisschen verhalten, weil ich manchmal denke, wenn man sich was wünscht und es geht dann nicht in Erfüllung, ist irgendwie auch blöd, ne? Ich nehme ja an vielen Orten auch viel gute Energie wahr. Also ich finde eben gerade von euch jungen Kolleginnen und Kollegen und ich würde mir einfach wünschen, dass all das, was auch da an Öffnungen so passiert und kritisches Denken nicht zurückgenommen wird, sondern im Gegenteil noch mehr an Fahrt aufnimmt. Dass Hierarchien nicht so wichtig sind und dass wir einfach Gesellschaft und die Orte, an denen wir sind, gestalten. Und dass das Wichtigste sein muss und die Botschaft, um die es eigentlich geht. So. Okay?
Okay. Wünsche angenommen.
Finde ich schön. Ja.
Aber keine Garantie.
Keine Garantie, so ist das bei Wünschen, ja, so ist das.
Ich meine, das Letzte betrifft ja ein bisschen auch Manu und mich. Wir bemühen uns.
Ja, so ein bisschen als Auftrag nehmen wir das mit. Ne?
Gut.
Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank dir, Martina, dass du hier warst, dass du so viele wertvolle Gedanken auch mit uns geteilt hast.
Gerne.
Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, dass ihr ein Fest der Verbundenheit auch feiern könnt und natürlich ein gutes neues Jahr. Wenn ihr das jetzt ganz am Anfang des Dezembers hört, dann auch erstmal eine gute Adventszeit und ich weiß gar nicht, Schneeaussichten?
Hatten wir schon die letzten Jahre nicht mehr so richtig. Ja. Also zumindest nicht zum Jahresende.
Aber unser Herbst war auch zu warm, ne? Also, oder ist zu warm.
Naja, vielleicht dann zur Februarfolge, ne?
Zur Februarfolge dann. Genau, also nächstes Jahr geht's weiter und wir sagen Tschüss zu dir, Martina.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Bis dann.
Tschüss.